kennen sie es noch von früher, das Leiterli-Spiel. Man würfelt und je nachdem, ob man gerade Glück oder Pech hat, kann man ein Stückchen vorrücken oder sogar das Leiterli darauf weit vorwärts gehen. Oder man wird zurückgeworfen, muss zurück und noch einmal einen neuen Anlauf nehmen, zum Weiterkommen.
Das Leiterli-Spiel.
Das Leiterli-Spiel, ein Spiel aus Kindertag, wo es ganz heiter nachgelegt hat, als Leben nicht einfach Schritt für Schritt, Fältli für Fältli vorwärts geht, schön regelmäßig und absehbar, sondern dass es Höhenflüge und Rückschläge gibt und dass das alles nicht wirklich berechenbar ist. Niemand will scheitern und doch passiert es eigentlich allen, früher oder später. Man geht durch eine Prüfung, eine Liebe geht zu Ende, ein Traum geht für immer flöten, ein riesen Flop im Geschäft muss verbucht werden, die Kündigung flattert ins Haus, das Vorstellungsgespräch geht vollkommen in die Hose. Scheitern tut weh, sehr weh. Das wissen zwei Frauen besonders gut. Erstens Julia Onken, Psychologin und Psychotherapeutin, Erfolgsautorin und Leiterin vom Frauenseminar am Bodensee. Eingeladen habe ich sie wegen ihrem neuen Buch «Eigentlich ist alles schiefgelaufen. Mein Weg zum Glück». Erschienen ist die Autobiografie in der Beck'schen Reihe.
Mich nerven die Leute, die nie scheitert, wo immer alles glatt läuft. Und wenn sie dann so erzählen, wie alles immer so eins nach dem anderen läuft so wunderbar und Kind blüht prächtig, der Mann ist treu und alles ist so wunderbar, dann merke ich, wie mich das langweilt. Mich interessieren die Geschichten von Menschen, die über Hürden gehen müssen, die Fähigkeiten erschliessen mussten, indem sie die Hürden haben können. Meister, das finde ich spannend. Und das andere langweilt mich extrem, auch in meinem eigenen Leben.
Zweitens kommt Irmtraut Haar-Krüger zu Wort. Sie ist ganz eine bekannte Konzertorganistin. Sie ist auch Psychotherapeutin und Musiktherapeutin und wie Julia Onken eine bekannte Autorin von populären Sachbüchern zu psychologischen Themen. Ihres letzte Buch heißt «Das Donald Duck-Prinzip – Scheitern als Chance für ein neues Leben». Das Buch ist beim Gütersloher Verlagshaus rausgekommen.
Also ich kann sagen, warum ich übers Scheitern geschrieben habe. Mich hat das zunehmend genervt, dass man überall immer nur das Wort Erfolg hört. Es gibt nur Bücher über Erfolg, es gibt Seminare über «Wie kann ich noch mehr aus mir machen?» Oder man kann alles aus sich machen. Und mich interessiert dann immer die Schattenseite des Themas, das, was man ausblendet. Ich habe auch mal gezählt, so die Bücher im Verhältnis Erfolg und Scheitern. Es ist, glaube ich, 1:2000, auf was ich gekommen bin.
Scheiterli-Spiel.
Irmtraut Haar, Julia Onken und ich sind uns schnell einig gewesen, als wenn es ums Scheitern geht, manchmal auch eine Portion Galgenhumor angesagt ist. Darum haben wir uns fürs Scheiterli-Spiel entschieden. Die Regeln von dem Doppelpunkt-Scheiterli-Spiel sind ganz einfach. Jemand würfelt, man kommt zu einem einschlägigen Stichwort zum Thema und redet eine Runde bis zum nächsten Würfeln. Manchmal gibt es auch einen Joker. Dann sind die beiden Autorinnen frei, zu sagen, was ihnen zum Thema Schiffbruch am meisten am Herzen liegt. Und manchmal würfelt sich jemand auf ein Musikfeld. Dann gibt es eine Musik und eine Denkpause. Und dann gibt es noch zwei Felder mit einem Buch drauf. Auf diesen Felder gibt es Einblick in die Bücher von den beiden Autorinnen. Textprobe sozusagen. Also, legen wir los.
Zum Wort Scheitern.
Also da denke ich ganz spontan, Scheitern ist nicht ausrutschen auf der Bananenschale oder umgießen von einem Wasserglas, sondern das hat etwas Definitives, das hat mit einem kleinen Sterben zu tun, da ist etwas definitiv vorbei, im Gegensatz zu Misslingen, wo man vielleicht nochmal korrigieren kann und so ein bisschen hochsteilen kann. Scheitern ist bei lebendigem Leib sterben.
Das bist du mit Scheitel.
Scheitern hat zu tun mit Trennung. Scheitel, scheiden, Holzscheit, der geschlagen wird, der zerschlagen wird eben. Und ich werde ja auch im Scheitern erschüttert und geschlagen.
Ja, ich sehe es ein bisschen positiver. Ein Mensch, der scheitert, zeigt durch den Akt des Scheiterns auch, dass er etwas gewagt hat. dass er eine Vision hatte, irgendwie sich einen Wunsch wollte verwirklichen und so neugierig ist aufs Leben, um etwas umzusetzen. Und dann fährt das Realitätsprinzip ein und korrigiert und sagt, hallo, es geht nicht da durch, wie du das gemeint hast. Das ist Scheitern.
Ein Textmuster aus Julia Onkens Buch »Eigentlich ist alles schiefgelaufen, mein Weg zum Glück«.
Nichts als Schieflage. Wenn ich innehalte und auf mein Leben zurückblicke, wundere ich mich, dass ich so fröhlich bin. Vieles ist da schiefgelaufen, entwickelte sich nicht nach meinen Vorstellungen. Trotzdem stelle ich verblüfft fest, dass ich noch nie von so vielen beglückenden Gefühlen erfüllt war wie in meiner gegenwärtigen Lebensphase. Glück, ich weiß, ein verdächtiges Wort. Es riecht nach Rosamunde Pilcherschnulze. Dieses Glücksempfinden ist aber weit mehr als eine rosarote Zufriedenheit. Mir ist, als würden meine Zellen frohlocken. Ich bin von einem vitalen, dynamischen und vor allem kraftvollen Jubelgefühl erfüllt. Woher das kommt? Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass mein Schicksal wie eine unförmige Schildkröte in meinem Schrebergarten hockte und seine ganz eigenen Fähigkeiten der Fortbewegung entwickelte. Schließlich sind schwierige Situationen ohne eine Mobilisierung unserer Talente nicht zu meistern. Oft sind es gerade die hürdenreichen Lebensphasen, die uns nötigen, Begabungen in uns zu erschließen. Begabungen, die sich destruktiv gegen einen selbst richten, wenn sie nicht zum Zuge kommen und umgesetzt werden. Ich weiß, wovon ich spreche.
Mir gefällt diese Deutung, die dem Scheitern so etwas Positives abgewinnen kann. Ich höre hier heraus, dass man immer mehr zu dem wird, wer man ist, dass man zwar vielleicht immer das Gleiche tut irgendwie, aber man füllt es immer mehr mit sich selber aus und man gewinnt dann so im Alter auch so, ich sag immer, eine freche Gelassenheit. Man kann zwei verschiedene Socken tragen und das macht alles nicht mehr so viel. Man kann sich verschwätzen, man kann Fehler machen, man kann sogar schmunzeln über die eigenen Fehler. Und das, denke ich, das ist so dieses Schöne, was hier auch so durch diesen Text durchkommt, dass diese Schieflagen ja uns auch helfen, etwas mehr Humor zu entwickeln, ein bisschen schlagfertiger zu werden, nicht mehr alles so eng zu sehen und so ein bisschen die Augen auf weit zu stellen und ja, das Lächeln angesichts unseres Scheiterns.
Ist das vielleicht auch eine Frage, auf was für einem Boden man sich bewegt? Immerhin sind sie beide erfolgreiche Frauen und da fällt es vielleicht einfacher zum Schieflaufen, zum Scheitern, zum auf die Nase fallen, Schiffbruch erlitten, hart stehen.
Ich glaube, das ist ein bisschen zu rosig formuliert, weil die Phase des Scheiterns, die sind ja dann nicht unbedingt in der Phase des Erfolgs, sondern da ist noch überhaupt nichts passiert und man merkt einfach, irgendetwas geht nicht, dann muss man halt etwas anderes probieren und so. Also es ist nicht so, dass der Erfolg dann quasi immer so das Zückerli ist, sondern das ist ein Prozess, wo unter Umständen sehr lang läuft und wo vieles auch an Geduld und aushalten können erfordert, oder?
Was macht's denn, dass man den Mut behaltet, immer wieder zu probieren? Es ist nicht gegangen. Bin gescheitert, probiere etwas anderes. Dass die Fülle entsteht, die Gelassenheit entsteht, was ich sage.
Ich kann nur bei mir sagen, es ist der Trotz. Ja. Ich habe Trotz in mir. Ich habe dieses Trotzige dennoch, jetzt erst recht, oder dir zeige ich es. Irgendwie, ich lasse mich nicht unterkriegen. Also ich bin so ein Steh-auf-Frauchen. Und ich bin kein Held. Also ich muss nicht die Siegerpose einnehmen, sondern ich lächle sogar über mich, wie ich so strauchle und stolper. Und dann so, eben da kommt mir Donald Duck, so, das finde ich so sympathisch, wie er so melancholisch wird über seine Misserfolge und dann die Fäuste ballt und so platt auf den Boden legt und dann sich wieder aufrichtet. Also das ist schon mein Mentor irgendwie.
An dieser Stelle würfeln wir gerade weiter.
Trotzdem.
Miss Zauberwort heisst auch trotzdem. Also auch wenn ich nicht in Bedingungen hineingeboren worden bin, wo man mich speziell gefördert hat oder wo ein liebevoller Vater da war und so, habe ich in mir immer so die Aufrichtigkeit trotzdem. Trotzdem, ich mache es trotzdem. Wenn ich nicht auf Rosen gebettet bin, dann tue ich eben aus Unkraut Kränze flechten und mache aus denen etwas Schönes. Also das Wort trotzdem ist für mich wie ein Zauberwort und hat mich immer wieder aufgerichtet.
Und woher nimmt man das Kraftwort? Oder woher nährt man denn das Kraftwort?
Ja, da kommt natürlich ein bisschen Wut drin rein. Ich denke, Empörung, also ein sich emporbäumen. Mhm. So, nein, da mache ich nicht mit, da suche ich einen eigenen Weg. Wenn es da durch nicht geht, dann versuche ich es einmal da. Also es hat schon etwas mit Wut, aber auch mit Lebenswille und mit Durchsetzungsglaube, also es hat auch vielleicht mit einer Zuversicht zu tun, dass es doch Gottfried Stutz irgendwie muss gehen.
Ein Wiegengeschenk?
Ich denke schon, also bei mir würde ich sagen Energie. Ich fühle diese unzerstörbare Energie mit mir und dieses, egal, wenn sie mich jetzt ins Gefängnis stecken würden oder ins Krankenhaus oder irgendeine Klapse, ich habe so einen unzerstörbaren Teil in mir. Ich sage jetzt mal Kern, hat ja keinen Kern, aber so eine Kraft, so ein inneres Zuhause in mir, wo ich merke, bei all meinen Wegen, es ist ein Zuhause in der Vorstellung, was ich habe, was auch immer das ist.
Ja, was ist denn das immer?
Für mich ist es so dieser Glaube an dieses Leben und dieses, dass ich mich getragen fühle. Das kommt sicher auch von meiner Kindheit, dieses, ich fühlte mich im Schoß der Familie einfach total getragen, angenommen und so eine Art Sicherheit. Ich habe eine gewisse Lebenssicherheit sicher mitgebracht auf diese Erde. Natürlich, ich war ein Wunschkind und so, ich bin halt im Leben begrüßt und auch schön, dass du da bist, im Gegensatz zu manchen anderen.
Der Julia Onken hat das ein bisschen anders ausgesehen.
Also, ja, es ist ein bisschen anders gesehen. Also überhaupt nicht willkommen. Aha. Und da, also mein Vater schon vielfacher Vater, 64, also schon alt, die Mutter 30 Jahre jünger und Schwestern, die älter gewesen sind als meine Mutter, also alles andere als erwünscht. Trotzdem bin ich gekommen, laut und schwer. Und haben es dann irgendwie geschafft, meine Mutter für mich zu gewinnen. Also ich bin nicht eingebettet gewesen in der Familie, aber in der absoluten Sicherheit und Zuverlässigkeit und Liebe von meiner Mutter. Und mit ihr habe ich dann so eine private, kleine Familie gehabt, wenn es mit den anderen nicht gegangen ist. Aber so von der Familie an und für sich hat man das relativ einfach gelöst mit mir. Man hat mich einfach übersehen. So bin ich irgendwie so eben so ein bisschen wie ein Unkraut dann gross geworden, aber immer im Schutz von meiner Mutter. Und von daher denke ich, dass das auf der einen Seite natürlich auch eine Kraft ist, wenn ein Mensch um ist, wo einem die Liebe gibt, die Verlässlichkeit garantiert, ob jetzt die Mutter ist oder Großmutter oder Tante in Amerika, wo man weiß, die kommt immer wieder. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass die auch so eine homöopathische Dosierung von diesen Qualitäten eine ungeheure Rolle spielt.
Wir reden vom Kern, wie Sie sagen, Frau Thor, oder von dieser homöopathischen Dosis, die unglaublich viel nährt von dem Trotzdem und die Sicherheit macht. Überhaupt bis jetzt habe ich das Gefühl, in Ihren Augen ist Scheitern nicht einfach das Unglück, nicht einfach das Ende, sondern wirklich eine grosse Herausforderung zur Weiterentwicklung. Und darum möchte ich gerne weiterwürfeln.
Wird man aus Schaden wirklich klug?
Also man kann aus Schaden blöd werden.
Kann passieren.
Dass man sagt, das mache ich nie mehr. Und ja, nicht mehr mit Männern etwas zu haben, weil es mit einem ist es irgendwie schief gegangen oder so. Aber man kann auch lernen, einen Fehler, den man gemacht hat, dass es zu einem Schaden gekommen ist, analysieren und sich dann überlegen, was habe ich da dazu beigetragen. Und da passiert mir kein zweites Mal mehr. Also quasi wie ein Kapital daraus rausschlagen.
Und das dann, würde aber heißen, man nimmt ein Stück weit Verantwortung fürs Scheitern.
Ja.
Aber es gibt doch auch manche Fehler, die sind einfach so wunderschön, dass man sie gerade gern nochmal wiederholen möchte. Die fallen mir eher ein.
Beispiel?
Sich verlieben zum Beispiel. Mhm. Oder Ja, obwohl ich weiß, ich muss morgen funktionieren, dass ich halt trotzdem feier wie ein Russe und sag, heute ist heute und nochmal und so und die, einfach genieße dieses Hier und Jetzt und weiß, gut, morgen siehst du aus wie eine Nachteule, aber es nimmst halt in Kauf, so, weil es so schön ist. Also, ich finde, es gibt manche Fehler, die sind einfach zu schön, als dass man sie nicht doch mal wiederholen sollte.
Also wird man aus Schade klug oder nicht?
Ich denke schon, dass man, wenn man den Fehler als solchen an sich heranlässt, das heißt, und nicht external interpretiert, das heißt, du bist schuld, sondern wenn man wirklich internal deutet und sagt, so als Musikerin lerne ich das ja immer so, dieses Deuten, was war es, war die Kirche zu kalt oder die Finger zu steif oder zu wenig geübt. Das ist ja eigentlich ständiges Brot in meinem Leben, dass ich immer mich reflektiere, was ist es und dass ich das, und das finde ich entscheidend, mit der Neugier eines Kindes angehe und nicht so, ein Fehler ist etwas, was man vermeiden müsste und tunlichst, sondern ich finde, für mich gehört Fehler jeden Tag dazu. Und ich habe auch an meinem Zimmer ein Schild, heute schon einen Fehler gemacht. Frage?
Da gibt es eine ganz schöne Geschichte von Manager-Einstellungen aus Amerika. Also, dass man zum Beispiel einen Manager fragt, wie viele Fehler haben Sie im letzten Jahr gemacht? Und wenn er sagt, also ich bitte Sie, ich mache doch keine Fehler, oder? Dann ist der Job weg. Aber ja, wenn einer sagt, na, also ich glaube so 4, 5 sind mir schon unterlaufen. Und dann kommt die Frage, wären Sie bereit, Ihre Fehlerquote im nächsten Jahr zu verdoppeln? Ja. Und wenn der sagt, jawohl, dann hat er den Job.
Der Verlust bei Bauchlandungen.
Also was ich beim Scheitern sicher verliere, was ich aber auch sehr wichtig finde, ist so ein Teil meiner Selbstherrlichkeit, meiner Überheblichkeit, meiner Grandiosität oder meiner Grenzenlosigkeit. Also ich finde, man schrumpft durch das Scheitern auf sein rechtes Maß zurück. Natürlich, wenn ich rede jetzt von mir, aber es ist da auch die Gefahr drin, dass man das ein bisschen romantisiert und idealisiert, weil so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, also es ist so ein abgelutschter Satz, wo ich denke, wenn jemand die Arbeit weggenommen wird, ist das natürlich schon anders. Aber ich denke im Prinzip schon, dass wir das Scheitern begrüßen müssen und wirklich so als eine Möglichkeit, ein bisschen abzuspecken, zu entschlacken, bisschen mehr so kerniger und eben auch so in das menschenmögliche Maß zu rutschen.
Also es gibt da so ein schönes Wort dafür, das heißt gesund schrumpfen.
Ja.
So aus der Selbstüberschätzung so in ein machbares Maß an Leben inne schrumpfen und dabei gesunden. Da denke ich, wäre so ein...
Mir kommt noch... Ich habe auch ein Recht, weniger zu werden, als die ich bin und dadurch letztlich mehr zu werden. Zwar mehr im Sinne von mehr Tiefung, mehr Selbstbegegnung.
Das tut jetzt vielleicht für Menschen, die gerade ihre Arbeit verloren haben oder gerade von ihrem Liebespartner hintergangen worden sind, verloren worden sind, in einer Scheidung sind oder auch vielleicht einen riesigen Verlust zu betrauern haben. Zwar vielleicht ein bisschen hoffnungserweckend, aber auch fast unerreichbar.
Ja, es könnte natürlich auch fast ein bisschen zynisch wirken. Ja. Das ist schon klar. Das
ist auch so eine Beschwörungsformel irgendwie, so dieses Kopf hoch und so, sei und da froh.
Aber vielleicht ist es dann auch wichtig, dass man so die bestimmte Erlebnis, wo man unter dem Titel Scheitern zusammenfasst, dass man die vielleicht ein bisschen genauer auseinandernimmt und analysiert. Ich meine, wenn zum Beispiel eine Beziehung nicht mehr lebbar ist, dass man nicht unbedingt redet, also im Volksmund redet man ja von die Ehe ist gescheitert, oder? Dass man das nicht mehr unter dem Titel Scheitern unbedingt abhakt, sondern vielleicht ist es auch wirklich ein, man wächst mit einer Beziehung in eine Realität inne, wo man sieht, es geht so nicht. Und somit ist natürlich eine Trennung nicht unbedingt scheitern, obwohl es weh tut. Aber dass man da nicht unbedingt mit dem gleichsetzt.
Also ich denke, wir müssen überhaupt mal definieren, was Scheitern ist. Also ich sage nur, für mich ist es was sehr Subjektives, die Diskrepanz zwischen dem, was ich mir als Ziel setze, und dem, was ich eben als gelungenes Leben erlebe. Und diese Diskrepanz empfinde ich als Scheitern. Es gibt natürlich schon so großartige Dinge, also wenn jemand bankrott macht, dann ist das so eine Erfahrung, die man so als Scheitern. Aber im Grunde, denke ich, muss man das unterscheiden. Ich erlebe das, was eben mich nicht an dieses selbstgesteckte Ziel bringt, als Diskrepanz und damit als, ja, es ist in Sprünge, in Stücke gegangen, so wie das Wort ja auch heißt.
Mit anderen Worten, es ist ein Risikofaktor, wenn Ziele zu hoch gesteckt sind. Wer Ziele zu hoch steckt, hat ein größeres Risiko zu scheitern, subjektiv für sich.
Ja, aber Achtung. Also mir ist natürlich das viel lieber, wenn jemand ein Ziel sich zu hoch steckt und dann den nicht erreicht und den ein bisschen kleinere Brötchen backt, als wenn jemand aus einer Übervorsicht, aus den schon gar keine Ziele mehr steckt, weil er denkt, ja, das ist alles viel zu gefährlich und da wollte ich schon gar nicht. Also ich denke, das gehört zum Lebensrisiko, also mal zu überhaupt das zu versuchen. Aber was Sie gesagt haben, ist doch auch also das selbstgesteckte Ziel, oder? Und das wird dann nicht erreicht. Ja. Und dass man dann eben auch lernt, offenbar gibt es irgendwo für mich einen anderen Weg als den, wo ich meine, müsse ich gehen. Und dass man dann unter Umständen, wenn man so ein paar Scheiterungspunkte angeschaut hat oder durchgemacht hat und hinterher analysiert hat, dass man dann muss sagen, also wenn ich quasi nicht immer wieder die Korrektur bekommen hat. Nein, dadurch geht es nicht, musst geradeaus oder links durch, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
Das ist für mich im Grunde Leben, wissen Sie, dass wir lernen, zu Lebzeiten zu sterben. Das ist für mich Scheitern im Grunde, dass wir so mit unseren, das, was ich vorhin meinte, Überheblichkeiten und so dieses, ich verfolge da irgendeinen
so
Stern.
So das eigene dann.
Ja, und jetzt kommt dieses Leben und sagt, Mädchen, nee, jetzt geh mal hier an der Kreuzung rechts rum, statt deine gewünschte Richtung. Und da denke ich, lernen wir was ganz Wichtiges, nicht nur Bescheidenheit, sondern auch so ein bisschen Demut, sich verbeugen vor dem, was nur mal das Leben mir sagt.
Ja, und noch etwas dazu. Auch da, was das Leben von uns will, anzuerkennen.
Und umgekehrt, ich kann dem Leben nicht immer meinen Stempel aufdrücken, so wie ich das will.
Ja. Wie meinen Sie das mit umgekehrt, Julia Onkel?
Also ich gehe davon aus, dass menschliches Leben Sinn hat. Und dass es einfach manchmal wahnsinnig schwierig ist, herauszufinden, was ist jetzt mein Sinn. Und dann konstruiere ich eigene Ziele und komme ein paar Finger über. Und dann merke ich, nein, offenbar hat die Schöpfung etwas anderes mit mir gemeint. Und das dann anzunehmen, also auf der einen Seite die Demut, wie sie Fatah schildert, dass ich absehe von dem persönlichen Ziel und gleichzeitig offen bin für, was will denn das Leben von mir? Was fordert es von mir? Jetzt bin ich da auf dieser Welt, ich bin doch nicht einfach nur da, um mich durch die blühenden Ketten karren zu lassen oder irgendwie, um so ein bisschen in den Kaffee rumzusitzen oder Blusen kaufen oder so, sondern ich habe doch eine Aufgabe.
Würfeln wir weiter.
Der kleine Unterschied und seine großen Folgen.
Männer und Frauen erleben das Scheitern verschieden. Also ich sehe Männer, dass sie immer wieder so Augen zu und durch gern machen und so, oder sie tun es unkenntlich machen. Ja, weißt du, hab meinen Plan geändert und so, jetzt mache ich es doch so rum. Also es wird unkenntlich gemacht, es wird so, die Gefühle werden so ein bisschen runtergedeckelt und so. Und bei Frauen merke ich eher so, die Scheitererlebnisse sind meistens so Beziehungskisten, dass man redet gar nicht so sehr über so Sach, beruflich, naja, gut, es ging halt nicht und so. Aber dass Frauen ihr Hauptscheitern an Beziehungen festmachen.
Das kann ich nur unterstreichen, genau. Ja. Ja, ja.
Woher kommt das, meinen Sie, Frau Unken?
Weil Frauen einfach ganz starke Beziehungen leben und weil Beziehungen oft auch Lebensmittelpunkt darstellen. Und wenn's Frauen in der Beziehung nicht gut geht, dann geht es ihnen gesamtheitlich nicht gut. Auch wenn es dann im Beruf noch gut geht, dann ist da ganz praktisch. Aber bei einem Mann erlebt man da viel weniger. Also wenn es ihm in der Beziehung nicht gut geht, aber im Beruf, dann wird er ihnen antworten auf die Frage, wie geht's, wird er sagen, fantastisch. Es wird nicht so als gravierend empfunden.
Und umgekehrt, wenn Männer scheitern wirklich und beruflich scheitern, dann erlebt man plötzlich bei diesen starken Helden totale Zusammenbrüche, wo Frauen dann sagen, okay, wenn das nicht klappt, dann kann ich immer noch Käse verkaufen.
Harikiri. Ja. Heißt das, dass Männer noch ein größeres Scheiterungstabu haben? Das
ich glaube, dass die mehr Angst davor haben, weil sie weniger Alternativen zum Erfolg haben als wir Frauen.
Ja, ich denke, das ist ganz entscheidend, dass Männer sich natürlich definieren über das Gelingen ihres Unterfangens. Und wenn das nicht gelingt, dann sind sie gescheitert.
Das heißt, sie sind auch gefährdet, doch, wenn sie scheitern.
Ja, ja. Ja.
Ein Joker für Julia Onken.
Also für mich gehört Scheitern zum Leben. Und Scheitern ist eine gute Möglichkeit, sich immer wieder zu reflektieren, Korrekturen vorzunehmen und auch lernen, selber Verantwortung für sich zu übernehmen. Also wenn wir Scheitern immer auf externe Begebenheiten ausrichten, dann werde ich daran nichts lernen. Denn es gibt immer extern eine Möglichkeit, die ich verantwortlich machen kann dafür. Aber wenn ich lerne, Scheitern als etwas, das mit mir zu tun hat und das mit meinem Verhalten und mit meinem Denken auch zu tun hat, dann werde ich eine andere Verantwortlichkeit erfahren und entwickeln. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt. Und natürlich, das geht noch wie eine Rille weiter. Ich denke, wer einen freundschaftlichen Umgang hat mit Scheitern, wird immer wieder ganz tiefe Glücksmomente erleben können. Weil in dem Moment, wo ich mich freundschaftlich verbinde mit dem Scheitern, ein tiefes Einverständnis in mir zu generieren, mit meinem Lebensplan, den ich vielleicht gar nicht kenne. Und das behaupte ich, das hat etwas zu tun mit dem ganz tiefen Glücksempfinden. Wenn ich einverstanden bin mit meinem Dasein, wenn ich Ja sagen kann, auch was immer passiert, wenn ich einfach freundschaftlich mit meinem eigenen Lebensplan umgang, auch wenn es vielleicht...
Auch wenn es ganz weh tut.
Ja.
Auch wenn es ganz orientierungslos macht.
Ja, dann gehört es halt dazu. Okay, ja.
Dieses Stück von Purcell, der übrigens mein Lieblingskomponist ist, leider sehr jung gestorben, ist für mich wie ein Medaillon. Das ist für mich die absolute Verdichtung vom Scheitern. Diese Dido, die diesen Aeneas so über alles geliebt hat, die erleben muss, dass er sie verlässt und dass in ihr so eine Welt zusammenbricht. Und sie landet ja dann auch auf dem Scheiterhaufen. Also ja, dass man auch am Scheitern scheitern kann, dass es auch wirklich zu Ende sein kann, dass wir auch am Scheitern sterben können. Und trotzdem ist diese Musik unendlich tröstlich für mich. Es ist für mich eine der schönsten, tröstlichsten Musikstücke, obwohl es darum geht, dass die praktisch daran zugrunde gegangen ist, dass sie ihren Geliebten nicht gekriegt hat.
Das ist der Doppelpunkt, es geht ums Scheitern. Genauer um den Sinn und um den Wert vom Scheitern. Ich bin im Gespräch mit den beiden Psychotherapeutinnen Julia Onken und Irmtraut Thaar. Beide haben kürzlich ein Buch verfasst zum Thema Schiffbruch, Buchlandung und Nasenfall. Das, was der Julia Onken heisst, eigentlich ist alles schief gelaufen. Im Untertitel Mein Weg zum Glück. Erschienen ist es in der Beckscher-Reihe. Das verdrehend Autor heißt das Donald-Duck-Prinzip, Scheitern als Chance für ein neues Leben. erschienen im Gütersloh Verlagshaus. Wir haben uns entschieden, das düstere Thema spielerisch anzugehen, mit Galgenhumor. Angelehnt ans altbekannte Leiterli-Spiel mit dem Scheiterli-Spiel. Würfeln wir weiter.
Ein Textbeispiel aus dem Buch von Irmtraut Tarr, das Donald-Duck-Prinzip. Scheitern als Chance für ein neues Leben.
Scheitern für Fortgeschrittene. In einem Fortbildungskurs in New York gab uns der Leiter eine dezidierte Botschaft mit. Die Menschen unterscheiden sich nicht in Gewinner und Verlierer, sondern in Lernende und Nichtlernende. Wer das Scheitern mit der Neugier eines Lernenden angeht, wird allmählich zu den Konturen seiner Bestimmung gelangen. Denn die erste Lektion, die es schenkt, ist es, zu werden, wer wir sind. Und das ist gewiss keine leichte Sache, sondern die verborgene Botschaft eines zu erringenden Zieles. Scheitern fördert das geprüfte Leben, um mit Sokrates zu sprechen. Es stärkt das Realitätsprinzip und lehrt, sich selbst anzunehmen. Und das ist die Voraussetzung, die eine andere Dimension der Menschlichkeit ermöglicht. Man kommt herunter von seinen Überheblichkeiten und vermeintlichen Überlegenheiten und wird versöhnlicher, mitfühlender und vielleicht sogar etwas weise. Gelingt es, die Pose des unschuldigen Opfers aufzugeben, sich selbst Fehler einzugestehen und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, so geschieht das Paradoxe. Man wächst in die eigene Kraft und fühlt sich nicht mehr als Marionette eines ungerechten Schicksals. Wenn das nicht wieder gutzumachende Geschehen ist, bleibt eigentlich nur eins: sich selbst zu verzeihen. Nur die Versöhnlichkeit mit sich selbst kann den Weg ebnen, der ins Neue führt.
Also in dem Text von der Frau Tarr hat mir natürlich vor allem die Passage sehr gefallen und mich angesprochen. Und innerlich habe ich nur immer können sagen, ja, genau. Und zwar die Passage, wo sie beschreibt, dass die Pose des unschuldigen Opfers aufzugeben ist. Also dass man nicht mehr sich als ein Opfer versteht von irgendwelchen externen Begebenheiten, Machenschaften oder Schicksalskräften oder so, sondern dass man lernt, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Und dass sie da auch so schreibt, dass man dann in eine eigene Kraft wächst. Also ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt, die Eigenkraft spüren und die lernen einzusetzen. Also ich bin dann nicht mehr eine Marionette, wo einfach irgendwie zufällig an einen Ort dirigiert wird, sondern ich bestimme selber. Also das Wort so Selbstbestimmung, Selbstverantwortung ist natürlich etwas, wo mir zu tiefst am Herzen liegt, wo ich auch finde, da ist auch etwas, wo mir Frauen einen grossen Nachholbedarf haben. Weil man uns ja lange, über Jahrtausende, hat man irgendwie uns immer eingeredet und geschaut, dass wir ja da nicht machen, sondern dass andere über uns verfügen und andere uns sagen, was wir zu tun haben, andere uns sagen, was wir fühlen sollen.
Julia Onken, gibt es in Ihrem Leben auch so einen eindeutigen Drehmoment, weg vom Opfertum, weg vom Selbstmitleid, innen in Selbstverantwortung?
Ja, absolut. Nach meiner Scheidung, wie viele Frauen unter dem Existenzminimum plötzlich merken, was ist jetzt los? Und dann sich überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Und da spüren, ich bin nicht Opfer, sondern ich bin Gestalterin meines Lebens. Also entweder überlege ich mir jetzt, welche Sozialtöpfe ich jetzt ankratzen kann und dann irgendwie jeden Abend in der Dachwohnung nachrechnen, was mir zur Verfügung steht. Oder ich sage, nein, jetzt nehme ich die Zügel für meinen Lebenswagen selber in die Hand und überlege, was kann ich. Und da, was ich kann, wirf ich jetzt in die Waagschale und voilà.
Und Ihnen ist das gelungen, anderen gelingt es nicht. Ist das denn das wirkliche Scheitern?
Nochmal probieren.
Immer wieder probieren. Ja.
Vorzeigeleute im Umgang mit dem Schiffbruch.
Es gibt ja einen Unterschied, die Statussuche und die Sinnsuche. Wenn ich mich abhängig mache von den äußeren Applaus, dann habe ich sehr, sehr schwer mit dem Scheitern. Hingegen, wenn ich eher so ein Sinnsucher bin, dann werde ich weicher, dann werde ich einen anderen Sinn finden in meinem Leben.
Also ich glaube, mit Status erreichen wollen, das ist eine relativ anstrengende Sache. Und ich weiß es nicht, ob da drin so viel Sinn liegt, also nur im Status. Denn letztlich bin ich auch, wenn ich einen bestimmten Status erreicht habe, bin ich dann in meinem Hotelzimmer muss allein und habe irgendwie ein blödes Fernsehprogramm oder was weiß ich. Wenn ich mich auf die Sinnsuche begib, dann habe ich ein anderes Spektrum an Möglichkeiten.
Scheitern in der Leistungsgesellschaft.
Ich denke, wir sind alle so nah am Scheitern wie noch nie. Heute heißt es ja, du kannst alles aus dir machen. Und ich denke, damit scheitert man ja schon im Ansatz. Denn wer kann schon alles aus sich machen? Und heute dadurch, dass wir unsere Biografien sozusagen selbst herstellen und viele Optionen haben, muss jeder irgendwo scheitern heute in dieser Gesellschaft, wo wir ja in Freiheit wählen können, was wir tun wollen, wo die Optionen so groß sind, wo es zum ersten Mal so ist, dass wir auch scheitern, wenn wir alles richtig machen. Das gab es vorher nicht.
Ich denke natürlich, Scheitern in der Leistungsgesellschaft ist deshalb gang und gäbe, weil in der Leistungsgesellschaft die philosophischen Aspekte weitgehend wegfallen. Also die philosophischen Aspekte, wo ich mich frage, woher, wohin, wozu, was ist meine Aufgabe, was will das Leben von mir? Also das fällt ja in dem Tenor von der Leistungsgesellschaft weitgehend weg. Da geht's wirklich nur noch um eben,
es gibt, Effizienz.
Ja, und eben selber den Erfolg programmieren und so weiter. Aber die anderen Werte, die natürlich viel wichtiger sind, die fallen weitgehend weg. Und deshalb denke ich, ist das Scheitern in der Leistungsgesellschaft auch was sehr Gesundes. Weil es bringt einem wieder auf den Punkt zurück.
Wenn es dazu führt, dass wir andere Werte beleben.
Ja.
Und da sehe ich eben manchmal nicht viel Ansätze, sondern dieses Ausrichten auf Konsumieren, mehr. Mhm. Und dass die Leute nicht kapieren, dass die Kehrseite vom Erfolg ist Verfolgung.
Mhm.
Und ich denke, das fände ich als Chance, dass wir, aber ich sehe da noch was in unserer Gesellschaft, dieses, dass man keine Verantwortlichkeiten mehr übernimmt. Man lässt die Leute einfach im Regen stehen, die haben promoviert, die haben habilitiert, die kriegen keine Arbeit. Und das finde ich wirklich ein grausames Denken, zu wissen, meine Gesellschaft kann mich nicht mehr gebrauchen, obwohl ich gut ausgerüstet bin.
Ich bin ein Leistungstrager, aber meine Leistung ist nicht gefragt.
Ja, das ist ein neues Thema in unserer Zeit, ein ganz dickes Thema.
Würfeln wir weiter und drüllen wir es um.
Die wichtigste Lektion durch den kleinen Tod.
Für mich ist die wichtigste Lektion durch diesen kleinen Tod die Erkenntnis dieses, ich sage es in einem Bild, ich muss nicht die Kette sein, ich darf Fragment sein. Ich darf ein kleines Instrument in diesem großen Orchester der Welt sein. Ob das jetzt eine Piccolo-Flöte ist oder der dicke Kontrabass, dass ich muss nicht alles sein. Ich kann in Heiterkeit annehmen, ich bin, die ich bin. Und das ist für mich ein Satz, der ist so geschlossen wie ein Ehering. Ich bin, die ich bin. Ich muss nicht besser sein, als ich bin.
Würfeln wir weiter.
Killersätze nach dem großen Flop.
Reiß dich zusammen. Und das hat alles einen Sinn, dass dir das jetzt passiert.
Oder ich habe es dir ja immer gesagt.
Ja, noch viel.
Es musste ja so kommen. Ja. Kein Wunder.
Ja.
Das sind jetzt so Sätze von außen, aber man redet ja auch in so einem Moment ziemlich intensiv mit sich selber und nicht immer im freundlichsten Ton.
Ja, oft sind ja die Sätze, die von außen kommen, identisch mit denen, die von innen kommen. Ja. Also die hat man gut gelernt.
Man sieht sie auch an.
Ja, ja, klar. Und alle Sätze, wo versuchen, irgendwie einen Ratschlag zu geben, Belehrung, wo Trost spenden, die kann man in so einem Moment nicht brauchen.
Der typische Frauensatz, ich sage welchen, ich hasse dieses, Weißt du, ich habe mir sowieso immer Sorgen um dich gemacht. Ja, ja. Meinst nicht, du hast ein bisschen viel vorgenommen, mhm, und so dieses verkleidete, gemeine Mitleid. Mhm. So dieses, ich sorge mich um dich, wo ich denke, halt die Klappe, will ich nicht hören.
Mhm. Ja, ja, dieses, das ist dann so bei Karrierefrauen, wenn es ja, ja, mal irgendwie nicht so läuft, dass man dann gleich noch so eine, so eins übergebraten bekommt, oder?
Ich kann mir vorstellen, dass im Schitterungsmoment auch so Sätze, wo wie Gottes Urteil tönen, sehr häufig sind. Mhm. So. Alles ist nicht wert.
So Generalisierungen.
Wird ja, ja, schon wieder, ist auch schlimm. Ja. Wird schon wieder, wo ja, ich denke, lass mich erstmal weinen, mhm, und trauern, hör auf mit, mhm, deinem mich aufrichten wollen. Mhm. Ich will dann nicht so aufrichte Sätze hören. Mhm.
Schutzfaktoren im Umgang mit dem Nasenfall.
Sofort kommt mir Schlagfertigkeit, Frechheit, Humor, trotziges dennoch, was ich vorhin gesagt habe, und so, ja, so dieses schlau, clever, also so auch so ein bisschen, nicht dieses Mutter Theresia brav und so gebeugt, Arsche aufs Haut, sondern frech. Einfach kapieren, dieses Leben ist ein großes Spiel. Und gut, jetzt hat es mir halt runtergehauen, aber ich belebe jetzt so meine kleinen Geister, die mich pfiffig machen.
Also für mich wäre da noch Schutzfaktor, Scheitern einfach mal scheitern zu lassen. Also wirklich jetzt nicht dagegen ankämpfen und irgendwie versuchen zu beschönigen und es nicht wahrhaben wollen, sondern dass man es jetzt einfach mal zulässt.
Also Gelassenheit.
Also ich denke, ein ganz wichtiger Satz für mich persönlich ist der, ja, so ist das Leben. So, genau so ist es. Und der fällt mir auch immer wieder ein, wenn ich irgendwie, also Mütter höre, die Sorgen haben mit Kind und so, dass ich denke, ja, klar, so ist das Leben. Also, dass man nicht meint, man müsse gegen das Leben ankämpfen. Es ist so. Also, dass ich mit dem auch einverstanden bin. Es ist zwar nicht sehr angenehm, aber es gehört dazu.
Ich sage so, weil das Leben ist unfair, im Guten und im Schlechten. Also dort, wo ich fast nichts hingetragen habe, da ist was geblüht. Und dort, wo ich mich wirklich angestrengt habe, kam nichts. Das ist unfair.
Wenn man jetzt ein bisschen biografisch überlegen, was gibt es da noch für Schutzfaktoren? Sie haben von der Mutterheimat geredet, Sie haben von dem Willkommensein geredet.
Musik. Für mich ist die Musik dieses Schutz und Heilmittel und Resilienzmittel, was einen immer wieder so in die innere Heimat bringt und auch zeigt, auch andere Menschen haben innere Heimaten, die sie überleben ließen. Trotz allem, mhm, haben sie diese wunderbare Kunst ausgedrückt. Die haben eine Rhetorik entwickelt, um dieses innere Zuhause-Sein auszudrücken. Das finde ich entscheidend.
Und bei mir ist natürlich die Literatur. Mhm. Worte. Also ich bin ein Mensch, der in Worte bade und ich habe einfach auch so Zauberworte, ich lerne Gedicht auswendig, ich habe mit Gedichtfetzen überlebt, ich kann mich erinnern, als ich weiß nicht, 10-Jährige bin ich auf einer Schaukel gesessen, ich habe vorher gerade Maria Stuart gelesen vom Schiller und dort ist ein Satz drin vorgekommen und der hat mir total eingeleuchtet, das Ärgste weiß die Welt von mir und ich kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. Da habe ich vor mich angetrellert und ich habe gemerkt, das ist ja sensationell. Also das heißt, das Ärgste weiß die Welt von mir und ich kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. Ich muss mich nicht verstellen. Das ist für mich also etwas ganz Wichtiges. Ich will nichts vormachen, etwas anders sein, als das ich bin.
Wir waren engelslieb, wir waren wild. Ich hab gelernt, wie ein Mädchen sich nett und höflich benimmt. Doch ich wollte raus aus den Mauern, dahin, wo die Jungen spielen. In die Wälder zu Bächen und Schluchten hat's mich hingetrieben. Wollte rauf mich verstecken, wollte geheime Dinge entdecken. Bäume klettern, Buden bauen und mich in der Welt umschauen. Und ich schüttel meine wilden Locken, mein Kopf rutscht in den Bauch. Die schweren Riegel und laufe hinaus und ich tanze aus dem
Straße, tanz hinaus ins Freie.
Also, ich habe ein Stück ausgewählt, und zwar von der neuen CD von der Elke Volz mit dem Titel «Nah am Himmel». Und das Stück, das ich ausgewählt habe, heisst «Ich tanze aus der Reihe». Und da hat es mir natürlich den Text angetan. Weil ich denke, aus der Reihe tanzen hat etwas zu tun mit herumstreunen, sich nicht irgendwo festnageln zu lassen. Und ich glaube, um wirklich sich auch kennenzulernen und sich wirklich auch zu verwirklichen in dem Leben, muss ich aus der Reihe tanzen. Und wenn ich in der Reihe innen stehen bleibe, dann kann ich ganz viel nicht machen. Also aus der Reihe tanzen, finde ich, ist etwas ganz Wichtiges.
Das hat auch mit dem Scheitern zu tun. Ja, wie Alexis Sorbas, wo der Basil, wo die vor den Trümmern stehen, wo er sagt, lehre mich tanzen. Das finde ich so wunderschön.
Mhm. Und wenn man aus der Reihe tanzt, dann dürfen wir ja auch mal auf die Nase fallen.
Richtig.
Mhm. Vom Wert der Freundschaft.
Für mich sind Freundinnen und Freunde Lebensmittel. Das sind meine Wahlverwandten. Ich glaube, ohne Freunde hätte ich nicht überleben können. Für mich ist das das Entscheidendste sogar. Diese Netzwerke von Freunden, wo man, ich finde es die größte Quelle von Trost für die Seele, von dieses ich darf sein und ich lerne durch den Freund in mir Klaviaturen meines Wesens zu spielen, die ich ohne meine Freunde nicht spielen könnte. Und von daher begegne ich immer auch einen Teil von mir selbst in meinen Freunden, der mir so gespiegelt wird.
Ja, ich bin auch davon überzeugt, also ohne Liebesbeziehung durchs Leben zu gehen, ist absolut machbar. Aber ohne Freunde halte ich für sehr schwierig. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen, was Sie schon beschrieben haben. Und zum anderen denke ich, es gibt viele Menschen, die mit ihrer Familie Mangel erlitten haben. Also mangelnde Zuwendung vom Vater, von der Mutter, vielleicht auch von den Geschwisterten und so. Und Freunde sind in der Lage, einem die Defizit zu ersetzen. Also dass man plötzlich realisiert, ich habe eine Freundin gewählt, die väterliche Qualitäten hat. Oder ein Freund, der so etwas Mütterliches hat. Also dass ich mit der Zeit lerne, meine Wahlfamilie mit den Freunden zusammenzusetzen. Und ich denke, das ist ganz ein wichtiger Entwicklungsprozess, auch im Sinn von Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich halte es für absolut gefährlich, wenn man mit 50, mit 60 immer noch sagt, ja, meine Eltern sind schuld, die haben mich da nicht machen lassen oder dieses oder jenes, sondern dass man lernt, sich aus dem grossen Fundus an Möglichkeiten zu bedienen mit anderen Menschen, die genau die Qualitäten haben, wo ich dann kann, auch davon etwas überkommen.
Ich muss was dazu sagen. Meine wichtigste zentrale Frage in Therapien, die höchsten prognostischen Wert hat, ist immer die Frage, hast du eine beste Freundin? Mhm. Wer da Ja sagen kann, da sage ich innerlich Prognose gut, Thomas.
Ja?
Ja, ja.
Wem das Wasser bis zum Hals steht, der sollte den Kopf nicht hängen lassen.
Ja, also, wem das Wasser bis zum Hals steht, der muss einfach lernen schwimmen. Es geht gar nicht anders. Und das heisst, unter Umständen muss man virtuos lernen zu schwimmen. Und man hat hinterher den Vorteil, dass man eine virtuose Schwimmerin oder ein virtuoser Schwimmer geworden ist. Und nicht absauft, wenn es mal ein bisschen viel Wasser gibt. Also es ist eine Herausforderung, dass man alles, was in einem innen ist, an Möglichkeiten, dass man die erschließt und anwendet und umsetzt.
Was war der Rettungsring, wenn man nicht Schwimmer ist?
Der Rettungsring, denke ich, könnte zum Beispiel Freunde sein. wo einem beistehen, wo man nach dem Drei anrufen kann, wenn einem die Decke auf den Kopf fliegt und wo man einfach sagen kann, lass mir ein bisschen zu, ich muss jetzt einfach ein bisschen über mich reden und wo einem keine Ratschläge geben, wo einfach da sind oder wo sagen, komm, wir gehen ein bisschen miteinander spazieren und du erzählst mir.
Ich mache immer einen Unterhosentest in meiner Therapie.
Ah, ja.
Der geht folgendermaßen. Der heißt, wenn du nachts in Zürich auf der Straße stehst, quasi nur in der Unterhose, hast alles verloren, alles ist den Bach abgegangen, überleg dir, wo würdest du klingeln? Mhm. Wo könntest du sagen, mach auf, ich bin's? Und dann muss ich feststellen, dass es zwar in der Bibel heißt, liebet eure Feinde, aber ich denke, wir Menschen brauchen derzeit viel eher Anleitung, was es heißt, so einen Freund wirklich aufzusuchen und unsere Freundschaft erstmal zu pflegen und zu lieben und den Mut zu haben, zu sagen, ich bin's, mach auf. Mhm. Den Mut haben viele nicht mehr. Man geht in die versteckten Zimmer von Therapeuten und sonst wo, aber man belastet sich nicht mehr.
Ja, also das denke ich zum Beispiel auch. Wenn Freundschaften wirklich funktionieren, dann übernehmen die wunderbar einen grossen Teil von therapeutischer Hilfe.
Ich sage sogar weiter, wenn jemand in Therapie kommt, sind drei Kinder in den Brunnen gefallen. Das Kind, Familie, Nachbarschaft und Freunde.
Ja.
Immer.
Mhm.